Aus La Naissance de l'Allure, 6 sinfonische Fragmente aus der Oper nach Sophokles, war das die Nummer 4, die Höhle des Hermes. Komponiert hat das Stück Albert Roussel und gespielt hat das Staatsorchester Rheinische Philharmonie unter der Leitung von Pierre Stoll in der SWR Kultur Matinee im Sommer. Es geht heute um Höhlen. Hermes, der berühmte Götterbote und Sohn des Zeus, wurde nicht etwa in himmlischen Gefilden geboren, sondern in einer Höhle. Und zwar vermutlich in einer Höhle auf dem Berg Kyllene. Die ist hier also göttliche Unterwelt und Mutterschoß zugleich. Und das spiegelt ganz viel wider, was bei unserer Sicht auf Höhlen eine Rolle spielt. Denn Höhlen waren schon immer, von der Antike bis heute, nicht nur Unterschlupf, sondern immer auch Projektionsflächen der Kultur und Geisteshaltung der jeweiligen Epoche. Mit diesem Thema beschäftigt sich der Wissenschaftshistoriker und Speleologe, so ist nämlich der Fachbegriff für Höhlenforschung, Johannes Mattes von der Österreichischen Akademie, der Wissenschaften. Und mit ihm spreche ich jetzt. Guten Morgen, Herr Mattes.
Grüß Gott aus Wien.
Herr Mattes, Höhlen tauchen seit Beginn der Menschheit, kann man sagen, in Sagen und Legenden auf und spielen ganz generell eine Rolle in der Kultur. Warum sind und waren die Menschen zu allen Zeiten denn ausgerechnet von Höhlen so fasziniert?
Ja, sie führen sozusagen die Menschen in die Tiefen unserer Seele, unserer Kultur hinab. Sie sind nicht am Rande der Kultur, sondern sie sind Zentren. Sie sind Orte, wo die ersten Menschen ihre Behausungen hatten, wo Kultur entstanden ist. Also wir wissen ja, dass eine der ältesten Kunstwerke in den französischen Pyrenäen an die Wand gemalt wurden. Es gibt auch aus den Pyrenäen eine der ersten sozusagen aus Lehm geritzten Bisonfiguren, die mehrere Zehntausende Jahre alt sind. Höhlen führen Menschen zusammen, sie trennen nicht und sie sind im Zentrum unserer Kultur und sie haben verschiedene Bedeutungen. Das heißt, sie sind polymetaphorische Orte. Sie können Orte sein, wo Übersinnliches verortet wird, wo Göttliches zu finden ist. Sie sind aber auch Orte, die Schutz bieten, wo sich Räuber verstecken könnten, wo sich die Kunst entfaltet und vieles, vieles mehr. Höhlen durchziehen eigentlich die menschliche Kultur seit ihrem Beginn an.
Wir hatten jetzt ja gerade über die Musik auch schon das Beispiel Hermes, der in der griechischen Mythologie in einer Höhle geboren worden ist, also quasi dem Schoß der Erde entspringt. Gleichzeitig haben Sie jetzt erwähnt, also das Übersinnliche, dann sind aber Höhlen ja auch dunkel. Also man weiß nicht unbedingt, was da drin ist in den Höhlen. Da verläuft also so eine Grenze von Wissen und Unwissen. Ich kann mir vorstellen, dass das auch was war, was die Fantasien der Menschen lange Zeit oder eigentlich immer noch sehr beflügelt hat.
Ja, genau. Also Höhlen locken uns sozusagen in die Tiefen der Nacht hinein. Das klassische Beispiel ist das Höhlengleichnis von Platon, wo die Menschen, die sozusagen in der Höhle gefangen sind, nur Projektionen sehen von draußen, also nur Spiegelungen. Hans Blumenberg, ein deutscher Philosoph, hat das eigentlich, dieses Bild umgedreht und hat gesagt, sozusagen der kulturschaffende Akt ist eigentlich nicht der Ausgang aus der Höhle, sondern sozusagen der Weg hinein in die Tiefe.
Also ein umgedrehtes Höhlengleichnis.
Genau.
Ich mache jetzt mal einen ganz weiten Sprung in der Zeitgeschichte, in den Barock. Da waren Höhlen ja auch so etwas, was man besucht hat. Schon immer noch Orte des Bizarren, des Geheimnisvollen, aber auch eben Orte mit Erlebnischarakter. Also man ging da rein wie in eine Sehenswürdigkeit und hat erfahren, was da drin ist, hat was gelernt. Also gerade die Adeligen haben das ja gerne gemacht auf der sogenannten Grand Tour, so einer Kavaliersreise, standen, glaube ich, auf einige Höhlen drauf, die man besuchen sollte. War das sowas, wir lernen kennen, was da vor uns war, was in der Erde ist, oder was sahen die Leute damals in der Höhle?
Ja, zum einen ist es natürlich, hat es einen Unterhaltungswert. Also man sucht Unterhaltung an entlegenen, bizarren Orten. Und die Höhlen, die man besucht hat in dieser Zeitphase, sind ja nicht Höhlen, die sozusagen sehr gefährlich sind, sondern sie waren leicht zugänglich, sie waren erreichbar. Dort hat man kleine Touren gemacht, man hat sich niedergelassen, hat gemeinsam gespeist, hat vielleicht ein bengalisches Feuer entzündet. zugleich hat man auch aber diese Höhlen zu sich nach Hause geholt, also vor allem in die adeligen Gärten, in die Schlossgärten, wo man künstliche Höhlen errichtet hat. Es gibt auch Beispiele in Salzburg, wo man etwa Tropfsteine aus Höhlen entfernt hat und die sozusagen künstlich eingebaut hat in Gartenhöhlen oder verschiedene Grottenanlagen in Schlössern, die man eigentlich für kurzweilige Aufenthalte, Unterhaltung genutzt hat. Also es hat immer so etwas Ambivalentes, also einerseits die Gefahr, andererseits auch etwas schauerlich Unterhaltendes.
Das ist ja was dann in der Romantik auch eine zentrale Bedeutung bekommt, auch dieses schauerliche Motiv. Also in Novalis lässt Heinrich von Ofterdingen die blaue Blume, also das Symbol für die Romantik, in der Höhle finden. Auch Caspar David Friedrich malt viele Höhlen. Die Menschen waren da ganz offensichtlich nochmal ganz stark von Höhlen fasziniert. War das dieses Schauerliche oder was war das?
Ja, natürlich. Diese Ambivalenz erfährt einen Höhepunkt in dieser romantischen Phase. Man spricht auch von Höhlenfaszination in der Malerei. Also das nimmt eigentlich weite Kreise. Man findet das auch bei alpinen Malereien im Beginn des 19. Jahrhunderts, wo man oft auch sozusagen Höhlen eingebaut hat in alpine Szenen. Aber man findet auch diese ganzen Genre-Malerei in der Romantik, die sich immer wieder auf Höhlen, auf vor allem dann auch auf Darstellungen von Grotten in Italien eigentlich beziehen. Also hier wird sozusagen Bezug genommen auf die Antike und das aktualisiert in der Malerei. Und hier spielen Höhlen in unterschiedlichen Bedeutungen eine Rolle.
Gleichzeitig entdeckt man dann ja auch Höhlen als sowas wie natürliche Archive, so Schaufenster in die Vergangenheit, weil man dort eben auch Dinge aus der Vergangenheit findet, wie Knochen, Malerei und Kunst. Wandelt sich die Höhle dadurch dann auch ein Stück weit vom Ort des Nichtwissens, wo alles Unerklärliche, Abgründige spielt, zu so einer Quelle der Erkenntnis?
Ja, wunderbar. Ja, genau. Also Sie zeichnen das schon sehr schön nach. Im 19. Jahrhundert werden Höhlen wirklich nun zu einem richtigen Fundus für Naturforscher, die sie nun eigentlich auch konzertiert und geplant aufsuchen. Sie werden sozusagen Ort, wo man geologische Prozesse nachspüren kann, wo man erstmals auch Tiere findet, die es an der Oberfläche nicht gibt. Grottenolme in Slowenien, die die Menschen natürlich wahnsinnig faszinieren. Sogar Darwin bekommt einen Grottenolm geschickt. Und dann ist von großem Interesse natürlich auch die ganzen Insekten, die man in Höhlen findet. Einer der ersten Höhlenkäfer, augenlosen Höhlenkäfer, findet man in Slowenien um 1850. Und das sind zuerst beliebte Sammlerstücke, die dann aber auch dann später zunehmend aufgearbeitet werden, beschrieben werden in zoologisch-botanischen Gesellschaften.
Also was ich jetzt mitgenommen habe, ist, dass Höhlen eigentlich nie ganz objektiv gesehen wurden, sondern immer irgendwie Projektionsflächen waren dafür, wie Menschen ihre Umwelt und auch ihre Unterwelt, so das Unterbewusste, wahrgenommen und interpretiert haben. Was würden Sie denn nun sagen, von welchem dieser Höhlenbilder ist unser Verständnis, unsere Interpretation von Höhlen heute denn am meisten geprägt oder ist das ganz anders?
Ja, aus meiner Sicht spielen vor allem diese Höhlenimaginationen, die Ende des 19. Jahrhunderts aufkommen, im Zuge des Höhlentourismus, die ganzen Schauhöhlen, die eröffnen, da spielt sozusagen diese Idee der Tropfsteinhöhle eine ganz große Rolle. Und da ist vor allem die Postojnska Jama, heute Adelsberger Grotte, in Slowenien zu nennen, die so etwas wird wie ein Prototyp einer Höhle, die immer wieder genannt wird, wenn man andere Höhlen entdeckt. Sie ist auch so etwas wie ein Vorbild, was dann in den ganzen Schulwandkarten auftaucht, was in Büchern abgedruckt wird, was auf Postkarten abgedruckt wird und imaginiert wird von den Personen, die sich so eine Höhle vorstellen. Und das hängt mit diesem Aufkommen eines Tourismus zusammen und das ist eher sozusagen spätes 19. Jahrhundert, würde ich das verorten. Also von hier kommt eigentlich diese Idee eines ja geheimnisvollen, tropfsteinbehangenen Unterwelt, wo man sozusagen von Attraktion zu Attraktion geht. Also es ist schon auch etwas Geführtes, etwas Promenieren von Ort zu Ort. Und das entsteht sozusagen in diesem slowenischen Karst im 19. Jahrhundert, der groß sozusagen touristifiziert wird. Aber natürlich, dieses Höhlenbild heute ist eine Überformung von unterschiedlichen Bedeutungen. Je nachdem, was wir sehen wollen, kann man sozusagen in diese verschiedenen Schichtungen von Bedeutungen eindringen. Und man trifft auf eine dieser Schicht etwas, was die Leute gerne sehen. Sie glauben gar nicht, wenn man eine Gruppe von Besuchern in eine Höhle führt, was die Leute alles bei den Tropfsteinen sehen. Es sind auch sehr viele erotische Dinge dabei.
Er bringt Licht ins Dunkel, der Wissenschaftshistoriker und Speleologe Johannes Matthes. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Matthes.
Ja.
Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.
Auch von meiner Seite vielen herzlichen Dank.